auf ein Glas. Manchmal darf's ja auch was Neues sein. In Porto, der quirligen Stadt an der Mündung des Douro, wurde die Wine and Travel Week als Treff für die Reisebranche aus der Taufe gehoben. Im ehemaligen Zollhaus Alfandega de Porto gab es 2 Tage lang für Hauptakteure aus Weintourismus, von Weinkellereien, Tour- und Reiseveranstaltern sowie nationalen und regionalen Tourismusbüros auf der einen und Reiseplanern, Reiseveranstaltern, Unternehmen oder unabhängigen Beratern auf der anderen Seite mannigfache Zeit für Gespräche. Die wurde ausgiebig genutzt, wie ich sah und hörte. Ich war einer von 2 deutschen Journalisten, die vom Great Wine Capitals Global Network eingeladen waren, über das Ereignis zu berichten. Da gehört es sich natürlich, mal beim Einladenden vorbeizuschauen und sich vorzustellen. Das erste Gespräch in dieser Podcast-Folge ist also am Stand der Great Wine Capitals aufgenommen. Gesprächspartnerin dort war Catherine Le Parmentier, die Geschäftsführerin dieser Netzwerkorganisation. Wir sprachen Englisch miteinander und so ist das auch hier im Podcast zu hören. Die Shownotes unten sind in diesem Fall etwas ausführlicher, sodass sie bei Bedarf Übersetzungshilfe geben. Das Netzwerk der Great Wine Capitals wurde 1999 von der Handelskammer Bordeaux gegründet. Es geht also ums Geschäft in den mittlerweile 12 Mitgliedstädten und Weinregionen. Ziel des Netzwerks ist es, Reisen, Bildung und Wirtschaftskontakte zwischen den renommierten Weinmetropolen von Adelaide in Südaustralien, Bilbao im Rioja, Bordeaux, Frankreich, Kapstadt mit den Cap Winelands in Südafrika, Lausanne in der Schweiz, Mendoza in Argentinien, Porto in Portugal natürlich, da sind wir, San Francisco und Napa Valley, Valparaiso im Casablanca-Tal, Chile und ganz neu Hawke's Bay, Neuseeland sowie schon älter und länger dabei Verona, Italien zu fördern. Nicht erwähnt habe ich die deutsche Capital of Wine, das ist Mainz im Anbaugebiet Rheinhessen. Aus Mainz kommen dann auch meine beiden anderen Gesprächspartner in diesem Podcast. Jerome Heinz ist Gründer, Guide und Mädchen für alles bei Bottle Stops. Er ist Preisträger des Best of Wine Tourism Award 2022, den die Great Wine Capitals alljährlich vergeben. Wir sprachen darüber, was er so macht und wie er es macht und ob man ein Business wie seins skalieren kann oder besser klein und persönlich bleibt. Matthias Juncker ist Geschäftsführer von Poppe & Co., einem Reiseveranstalter, bei dem es nicht nur um Wein geht. Seine Anwesenheit auf der Messe nutzte er in beide Richtungen, um die Weinreisen von Poppe & Co. vorzustellen und somit Touristen nach Rheinhessen zu locken und um für sich als Veranstalter Reiseziele zu finden. Und genau das war ja der Sinn der Messe, Gespräche zu führen und die richtigen Leute kennenzulernen. Ein Wort noch zur Musik, die uns diese Podcast-Folge begleitet. Sie wurde in Lissabon aufgenommen, im Fado-Lokal Mesa de Frades. Das Lokal liegt im alten Stadtteil Alfama. An diesem Tisch der Brüder, das ist Mesa de Frades, gibt es zuerst ein typisch portugiesisches Essen mit Vorspeisen zum Teilen und Hauptgängen, Fisch, Fleisch oder vegetarisch, sowie Desserts einzeln serviert. Dazu Wein, Bier, Wasser, so viel man mag und verträgt. Das kann dann schon im Laufe des Abends zu sehr fröhlichen Gästen führen. Aber wenn der Fado beginnt, herrscht Ruhe, auch wenn man die Texte nicht versteht. Das Restaurant ist in einer alten Kapelle voller Kacheln aus dem 17. Jahrhundert untergebracht. Das Ambiente in der im 19. Jahrhundert säkularisierten Kapelle bietet also einen tollen Rahmen für den Fado-Teil, der jeden Abend mit Fado-Sängern der neuen Generation nach dem Essen beginnt. In Sets mit 3 oder 4 Liedern geht das bis weit nach Mitternacht. 2 oder 3 Uhr sind keine ungewöhnlichen Zeiten. Bei unserem Besuch sang Teresinha Landero, ich hoffe, ich habe das halbwegs korrekt ausgesprochen, begleitet wurde sie von bis zu 3 Gitarristen. Vielleicht war es ja das Trio, das sie auf ihrem Album Agora begleitet hat. Pedro de Castro an der portugiesischen Gitarre, André Ramos an der Fado-Gitarre und Francisco Gaspar an der Bassviola. Aber bis wir gingen, wurde das nicht gesagt. Und wir gingen leider, weil wir müde und vom Tag geschafft waren, schon um Mitternacht.
So we're talking about the great wine capitals founded in Bordeaux.
Yeah, 1999. So it's a while ago now.
Last century.
Yes. Oh, don't remind me, I was there already.
Yeah, I was there already too.
So yes, on the initiative of the Bordeaux Chamber of Commerce, we wanted to create relationships and special links with other wine cities in the world.
Yes.
And so we launched the network with 6 founding members based on our baseline of a world of excellence. So we are only 11 members nowadays, soon 12 to be, very soon, because we're going to have a new member announced next month.
Is this a secret?
It's a secret until March the 8th.
A top secret?
Top secret.
And you won't tell me?
I can tell you, but you must not tell
anyone.
Not before March the 8th.
Women's Day, yes. Yeah, promise.
Okay, so that will be in New Zealand.
Okay.
Hawke's Bay, which is on the beautiful wine region in the northern island of the country.
It's by far the greatest distance then.
Exactly. Yeah. You're complicated to make video conferences with all the members now.
Yes. What's an appropriate time?
None. You won't find any. There isn't.
No.
Nowadays, with our 11 members, we have one in California, Napa Valley, San Francisco, and Adelaide, South Australia. And when we have video conferences, which we unfortunately had to have in the last years.
Yes, of course.
The American must be at their office, in front of their screen at 5 o'clock in the morning, and it's already 11 at night in Adelaide.
Which is probably more easy for winemakers.
Yes, but if you add another 2.5 or 3 hours behind, forward, I don't think we will be able to never do this. Well, anyway, the idea is not to make more visios, but really to travel and to meet, because this is what happens. So after a while, we talked with our new people in our new network, and very quickly I noticed that there were things that were happening in vineyards of other regions, in particular in the new world of wine, which was wine tourism. Things that would not exist at all in Bordeaux or in Switzerland or in Germany in Europe. So we started working, on this good practices, exchanges, understanding why they would do this, what was the return on investment in terms of business, because we are a chamber of commerce, so we, that's what we are here for, support the development of companies. Yeah. And little by little, we have grown our expertise in wine tourism, adding our knowledge together. Our global intelligence, I would say, is made of all of our regions, good practices and know-how. And now we are recognized on the international scales as really experts in wine tourism. And moreover, we are now following and heading the trend towards sustainable wine tourism. Mm-hmm. There are a lot of things that are being done in this field. It's the topic in the wine industry. Everywhere, but in particular in the wine industry and in the tourism industry.
So now they're doing a lot.
There are a lot of things that we can, provide information, advice, and share information and good practices in that field. So with our Great Wine Capitals, with all our members, we work hard in this field to support our local industry. Mm-hmm. So I work with the Bordeaux wineries, winemakers, hospitality services in the wineries, to structure them, to help them grow in the right way. And we have launched 20 years ago an international contest, which is the Best of Wine Tourism Awards.
Okay.
So this contest is led in each of our capitals. Wineries can apply in 7 different categories. There is art and culture, accommodation, architecture and landscapes, innovative wine tourism, sustainable practices, wine tourism practices, about seven of them. And we award the local awards, local best of wine tourism awards, and the local winners then enter an international jury, and we, every year, we can announce 11 global best of winners. And they are all here today.
Okay.
You can visit them. All the 2023 global best of winners are here. You will find one from Chile, one from Adelaide, South Australia, one from Cape Town, the Cape Winelands, one from Germany, one from...
Who is it from Germany?
Bottlenecks.
Okay.
He's there. You can go and talk to him. So they are awarded this prize, and now we also promote them, of course, on our website, social media activities. We have a very big brand and marketing community we work with, so everybody's reposting for everyone, etc. So we meet several times a year. We have a midterm meeting in June, generally, and we also have an annual general meeting every year, where we have two different of delegates, two different kind of delegates. We have our Great Wine Capital delegates that will come and work for 2.5 days on our AGM meeting, strategy, budget, whatever. And then we have a second part of the week that is for conferences, workshops, and technical visits. So everybody's doing this. We also have social events with the international wine tasting, where all the member cities ship their wine to the place, and then they invite journalists, media professionals to discover the range of the excellent wines that we produce in our regions. And on top of that, during this week that lasts our annual conference, we also invite wineries from our membership, from our member regions, to attend so they can participate in the conferences. But they also have a specific program of technical visits in the wine regions, always focusing on the wine tourism. So they can talk to the hospitality managers, to the marketing people, and understand why are they doing this that way, why is it different than from Spain or from France or from wherever. And it's always bringing more networking and input to grow our own, each of our business.
Background question, do the members have to pay? Yes, they do.
Yes.
Is it a lot? Can you tell a number, or is it top secret as well?
It's not very interesting because each member city has a steering committee.
Yes.
Where they gather the municipality, the wine regions, the tourism boards, the universities, etc. Yep. And it's just because it's differently organized according to the countries.
I understand.
For example, in Bordeaux, the Chamber of Commerce is financing the annual fee.
Yes.
In Porto, it's the municipality of Porto.
Okay.
In Mainz, Rheinhessen, it's both the municipality, the tourism marketing destination, and the Rheinhessen wine region. It all depends.
So
everyone pays a fee to the Great Wine Capital so that I can manage it and promote, etc. This is how we are run.
Okay, fine.
And I'll be around for 2 days, so if there is something you miss or if I have another question, I'll be happy to answer.
Okay, so and again, sustainability is that equally interesting in all your member cities, or are there differences
there are probably differences, but I think it's a concern of the whole wine industry worldwide nowadays.
Okay.
So we are all happy to work on this and to make progress and to understand and to find the best ways for our wineries to behave in the right way. And sustainability is nothing new for us, because when we launched our Best of Wine Tourism contest, and again that was 20 years ago, there already was a category called sustainable wine tourism.
Okay.
So it's not new. And this, nowadays we are all concerned, but this was at the time mainly because of South Africa, which was very concerned 20 years ago already by sustainability. Probably because of the social part of the sustainability.
Yes.
But all in all, you know, we've been talking about sustainability for 20 years. So now we are almost, you know, on a well informed and certainly concerned about that. And in all our regions, we have sustainable wine tourism winners of the contest. And we organized, like in last December, we organized a webinar with the four of them speaking to the world about their sustainable wine tourism practices and why they won the prize, because they were managing this.
Yep. Okay. In einen ruhigen Raum gegangen. Wir hoffen, dass es so bleibt. Neben mir ist der Matthias Juncker. Er ist hier, weil er in Rheinhessen für eine Firma, die Poppe und Co. heißt, die man in Dresden nicht kennen muss, unter anderem Weintouren macht. Die berühmten
Great Wine Capitals.
Great Wine Capitals.
Genau, die Great Wine Capitals, genau. Ja, ist ein Verbund, internationaler Verbund von Städten oder Regionen, die dem Wein spezifisch verbunden sind und zu den, sagen wir mal, mit Verlaub, also wirklich die besten Weinbauregionen der Welt sind, wo einige der besten Weine eben der Welt herkommen. Also Stellenbosch in Südafrika zum Beispiel, Mendoza in Argentinien, in der Schweiz, Lausanne, in Italien rund um Verona.
Und gegründet in Bordeaux, es soll ja auch dort Wein geben.
Richtig, genau, gegründet das Ganze in Bordeaux, richtig. Und sicherlich auch Nukleus der ganzen Bewegung sozusagen. Ja. Und Mainz ist dazugestoßen, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, schon eine Weile her, weil wir in Mainz, viele wissen das gar nicht, aber wirklich die größte Weinbauregion in Deutschland sind. Mit Rheinhessen im Hinterland, der größte zusammenhängende Weinanbaufläche in Deutschland.
Das ist bekannt, aber das, also den einschlägigen Weintrinkern zumindest.
Genau, ja.
Die Stadt Mainz verbindet man lustigerweise aber gar nicht so mit dem Gebiet, ne?
Das stimmt, und deswegen, nicht zuletzt deswegen, hat Mainz sicherlich da auch den Schritt gemacht und ist eben Teil dieser Great Wine Capitals geworden, um da entsprechend nach außen hin auch sich stärker mit dem Weinthema zu verbinden. Ist schließlich, letztendlich muss man schon sagen, der Kern der Region. Die Mainzer selber machen auch sehr viel mit Wein an sich, am bekanntesten, zumindest in der Region. Und auch sonst das sogenannte Mainzer Marktfrühstück, was samstags morgens immer auf dem Markt hinterm Dom stattfindet. Da kommt also einmal in der Woche kommt einer der lokalen Winzer und schenkt dort Wein aus. Und das ist mittlerweile zu einem großen Happening geworden in der Stadt.
Jeden Samstag?
Jeden Samstag, genau. Und
wusste ich nicht.
Treffen sich die Leute eben hinterm Dom und trinken den einen oder anderen Schoppen. Dazu gibt es berühmt Wegwascht und Woi, also ein Stückchen Fleischwurst, ein Brötchen und eben dann das Glas Wein.
Für die, die nicht hessisch sprechen, er hat es in der falschen Reihenfolge übersetzt. Weg ist das Brötchen, genau. Wurscht ist die Wurst.
Richtig.
Ja. Ja, man muss ja mal aufpassen.
Genau, man muss aufpassen, ja. Bei mir sitzt das einfach so drin.
Weg, Wurscht und Woi. Genau. Was für Winzer kommen denn da?
Die großen, lokalen und auch kleineren Winzer, die aus ganz Rheinhessen einmal quer durch. Ich weiß nicht genau, wie das zugeteilt wird und wer da ausstellt. Aber das Weingut der Stadt Mainz zum Beispiel ist sehr häufig da. Und diverse Winzer. Ja, und das ist sicherlich so ein wichtiges Ding für die Stadt selber. Das ist eigentlich ja, wie gesagt, sehr bekannt. Da kommt man gerne hin. Und es gibt eine Winothek in der Stadt, die Weine der Region mit ausschenkt, die von Great Wine Capitals mit initiiert wurde. Und es gibt mittlerweile eine ganze Menge an kleinen oder kleineren lokalen Anbietern, die Weintouren in und um Mainz anbieten, mitsamt Weinproben bei Händlern in der Stadt und so. Also das Thema Wein ist eigentlich schon durchaus allgegenwärtig. Wir haben ja auch eine ganze Menge an Weinhäusern, also Restaurants, kleine, schnuckelige, die die Wein ausschenken. Und es gibt zwar ein paar Brauereien, kleine Brauereien in Mainz, aber das Thema Bier zum Beispiel, anders als in Frankfurt, in der Nachbarstadt ist Wein ist ständig da und überall viel stärker präsent als eben andere Getränke.
Du bist jetzt hier auf der Messe für ein Reisebüro. Bist du Reisekaufmann oder Weinfachmann oder beides?
Ich bin Geschäftsführer von einem Reiseveranstalter, eben Poppereisen aus Mainz. Und wir sind in zwei Funktionen hier. Zum einen vertreten wir eben die Mainz und Rheinhessen als Mitglied der Great Wine Capitals und sind auf der Suche nach Interessenten, die wir in die Region kriegen, um hier Touren durchzuführen in Mainz und in Rheinhessen. Wir haben mal extra ein paar Programme dafür aufgelegt, die wir hier anbieten. Ich bin aber auf der anderen Seite auch andersrum unterwegs. Und da wir ein Reiseveranstalter sind und das Thema Weinreisen stärker ausbauen wollen, bin ich hier auch und gucke, welche Anbieter es gibt im Bereich Weintourismus, mit denen man unter Umständen zusammenarbeiten kann, um da halt auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht einen eigenen Katalog mit Weinprogrammen aufzustellen, die wir an diverseste Interessenten im Innen- als auch im Ausland verkaufen können.
Ich gucke gerade mal in the Special Catalog Wine Tours in Rheinhessen.
Ja, der ist jetzt spezifisch für internationale Gäste aufgesetzt worden und beinhaltet aus allen größeren Orten, die wir in Rheinhessen haben. Also Mainz selber, Alzey ist mit dabei, Bad Kreuznach, Bingen,
hier, Worms.
Worms, genau, yes. Worms ist mit dabei und noch ein Programm im Winterprogramm mit Besuch des Weihnachtsmarktes in Rheinhessen, in Mainz selber, Entschuldigung, und einem Konzert in der Katharinenkirche in Oppenheim. Das Ganze mit Unterbringung in einem netten Hotel im Hinterland in Rheinhessen.
Im Mommenheim?
Genau. In Mommenheim ist der Ort, wo ich selber herkomme. Und da
das ist natürlich so ein Zufall.
So ein Zufall. Und da hat auch noch gerade frisch ein wirklich sehr, sehr schönes Hotel frisch neu aufgemacht im Oktober diesen Jahres.
Gehört dem Onkel?
Wein zu Hause. Nein, guten Freunden.
Ja, in so einem kleinen Dorf kann man ja nur Freund oder Feind sein, ja. Oder?
Genau. Ja, nee, ein sehr schönes Haus und mit denen arbeiten wir natürlich auch entsprechend zusammen. Ja.
Dass es dann die Zielgruppe sind, wenn dieser Katalog auf Englisch ist, wahrscheinlich internationales
Publikum. Genau, es sind dann internationale Gäste, die wir dann ansprechen wollen, damit, um sie in die Region zu bringen. Ja,
gibt es auch deutsche Interessenten für diese Wine Capital?
Hätte ich gerne, ja. Ist noch ein bisschen, also dadurch, dass es sehr spezielle Regionen sind und sehr spezifische Ecken, ist es nicht ganz so einfach, Interessenten dafür zu finden, weil es eben ein sehr spezielles Produkt ist sozusagen und man erstmal den Bekanntheitsgrad dafür erhöhen muss oder überhaupt erreichen muss. Aber sicherlich sind die Programme auch sehr gut für deutsche Kunden möglich, die am Wochenende halt mal ein bisschen was erleben wollen und nicht nur einfach die Stadt besuchen mit einer Weinprobe, sondern wir haben in all den Programmen immer auch noch spezielle Aktivitäten mit dabei, die dem Lokalkolorit dann entsprechen oder die typisch sind für die Region. Also in Alzey zum Beispiel geht man auf eine der vielen verschiedenen Hiveltouren, die wir in der Region haben. Hivel ist rein hessisch für Hügel. Und da gibt es also wunderbare, schöne, nicht allzu lange Wanderungen, 9 Kilometer zum Beispiel, durch die Weinberge mit wunderbaren Blicken über diese rollierende Landschaft, die wir in Rheinhessen haben. Mhm. Man sagt ja nicht umsonst, dass Rheinhessen auch die Toskana von Deutschland ist. Und manchmal hat das wirklich auch eine entsprechende Anmutung. Und das ist auf diesen Hiveltouren wunderbar zu erleben. Und da gibt es also eine entsprechende Möglichkeit. Wir haben da zum Beispiel auch noch drin, dass man mit einem Winzer, mit einem Land Rover durch die Weinberge fährt. Der Winzer erklärt einem so ein bisschen was zu den Weinen, zu den Anbaumethoden. Natürlich gibt es auch eine Weinprobe entsprechend. Von Mainz aus zum Beispiel schaut man nicht nur die Stadt Mainz selber sich an mit dem Dom und dem Gutenberg-Museum, sondern geht in den Nachbarort Oppenheim. Da gibt es die sogenannte Stadt unter der Stadt, ein verzweigtes System von Kellern, die ursprünglich mal zum Schutz der Stadtbewohner angelegt wurden, unterhalb der Stadt und die dann aber auch als Lagerraum benutzt wurden. In Bad Kreuznach kann man Bötchen fahren gehen auf der Nahe. In Bingen dreht sich sehr viel um die Hildegard von Bingen, aber auch um die wunderschöne Ecke, um die der Rhein da fließt und dann ins Mittelrheintal abzweigt. Auch da kann man ein bisschen wandern gehen in den Weinbergen. In Worms dreht sich sehr viel um die alte Kaiserstadt. Mit der Historie und dem fantastischen Dom. Und gegenüber auf der anderen Rheinseite gibt es das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Lorsch, was wir im Rahmen der Tour dann auch noch besuchen, weil das thematisch einfach ganz gut zusammenpasst. Und ja, genau. Und dann unser Weihnachtsprogramm ist das, was Poppe auch macht, sind sehr viele Kulturevents zu besonderen Konzerten zu fahren und da halt entsprechend Reise drum zu stricken. Das ist ein bisschen verbunden, das Ganze. Weihnachtsmarkt, Konzert und die winterlichen Weinberge.
Und das sind immer 3 bis 4 Tage?
Genau, das ist ein Wochenende, richtig. Das sind immer Wochenendreisen mit 2 Übernachtungen. Gruppenreisen, kleinen Gruppen, je nachdem, kommt ein bisschen drauf an, wo wir aber dann eben auch Einzelgäste dann reinbuchen können und dann da eine Gruppe draus zu formen.
Jetzt wird es hier doch laut. Du sagtest vorhin, deutsches Publikum ist noch quasi zurückhaltend, was Capital of Wine anbelangt. Mhm. Gibt es da Bemühungen, Bestrebungen, da für Deutschland was zu tun?
Ja, wir...
Oder also ihr Netzwerk als Capital of Wine, ja, weltweit mit 11 und demnächst 12, aber das darf ich erst ab 8. März sagen, wer das ist, deswegen schweige ich jetzt stille. Versuche nochmal einzusetzen, mal gucken. Ja. Gibt es Bestrebungen, das auch deutschlandweit mehr zu promoten?
Ja, sicherlich. Also,
weil ich kannte das nicht, obwohl ich in einer Weinregion wohne und die Sachsen ja bekannt dafür sind, dass sie gerne reisen.
Ja, sicherlich. Wir müssen da stärker uns in die Vermarktung jetzt bewegen. Wir haben gerade frisch oder sind dabei, unsere Webseite neu aufzusetzen. Sollte eigentlich jetzt in diesen Tagen live gehen, vor allem mit einer Online-Buchungsfunktion. Und im Zuge dessen werden wir verstärkt dann auch im Internet-Marketing so ein bisschen unterwegs sein und versuchen, übers Internet und dann eben über die Online-Buchungsfunktion im Prinzip da die Kreise zu erweitern. Wir arbeiten sehr viel mit Zeitungsverlagen zusammen, auch die Lesereisen veranstalten, sind zum Beispiel sehr eng mit Thüringern verbunden. Das ist ja Nachbarland von Sachsen, sind da die Zeitungsverlage sind mit ihren Lesereisen auch an solchen Touren eigentlich durchaus interessiert, aber wir kriegen das Feedback von den Buchern noch nicht. Viele Leute sagen, es sind interessante Programme, aber
glaube ich gerade so ein Trend, dass immer kurzfristiger gebucht wird.
Erstens das
und nicht mehr so langfristig im Vorhinein.
Genau. Und ich glaube, im Deutschlandtourismus ist es auch immer noch so, dass sehr viele sich das selber privat organisieren und halt einfach nur 2 Übernachtungen in Mainz zum Beispiel buchen oder in Wiesbaden oder sonst wo und sich ihr Programm dann vor Ort halt selber so ein bisschen durch die Stadt schlendern und dann das machen. Also wirklich organisierte Rundtouren oder organisierte Programme, obwohl alle Welt sagt, der Trend geht dahin, wirklich nur noch Aktivitäten zu buchen und Erlebnisprogramme und so, ist es, finde ich, bei uns schwierig, das sehen wir so, noch nicht wirklich reflektiert in unserem Programm. Das ist immer noch eine Sache, wo sich das Publikum halt selber mit versorgt. Und es ist auch, das muss man sagen, die Reisen sind preiswert, in Anführungsstrichen. Wir haben sehr viele Leistungen immer in unseren Reisen drin. Aber wenn man erstmal liest, zwei Nächte in Mainz zum Beispiel oder nach Bad Kreuznach für 629 Euro pro Person, dann klingt das natürlich erstmal viel für ein Wochenende. Das stimmt schon. Aber man muss schon sehen, dass da auch entsprechend viele Leistungen drin sind und ein hoher Erlebniswert mit dann da dabei ist. Und aber das ist schwierig, so ein bisschen schwierig zu verkaufen. Das muss man erstmal mitgemacht haben und dann sehen, oh, da kriege ich auch was für mein Geld. Und dann erzählt man es auch weiter. Aber bis man erstmal da ist, ist es noch ein bisschen den Weg. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Ja, ich wünsche viel Erfolg.
Mhm. Dankeschön.
Maximale Geschäfte hier in Porto.
Ja.
Und das internationale Publikum kommt natürlich lieber zu sowas, weil da ist dann die Sprachbarriere. Aber Obacht, Sachsen, die Hesse reden ganz komisch. Da braucht es einen Übersetzer.
Andersrum genauso.
Aber hallo. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Jetzt ist Jerome Heinz, Heinz wie Mainz, aber mit H. Du hast im vergangenen Jahr einen Preis bekommen von der Great City of Wines. Wofür?
Für innovative Weintouren in Deutschland.
Damit ist umschrieben, was du machst, innovative Weintouren.
Ja, genau. Mein Fokus ist Weintouren, die so ein bisschen das kopieren, wenn man so will, was in der neuen Welt passiert in touristischen Regionen, wo man als Tourist ankommen kann und ganz kurzfristig eine Tour buchen kann, die einen zu verschiedenen Weingütern führen kann, die einen auch zu einem schönen Mittagessen-Spot führt, begleitet von jemandem, der sich auskennt und auf die Weise einen schönen Tag bereitet. Das habe ich auf meinen Auslandsreisen in Sonoma, in den USA, in Australien kennengelernt. Und fand, dass wir in Deutschland hier dann noch ein bisschen rückständig sind und habe das als Unternehmen aufgebaut in 2017. Biete das allen interessierten Touristen an. Interessanterweise sind das dann hauptsächlich Amerikaner.
Ja, weil die das gewöhnt sind. Ne? Genau. Also ich glaube, die Mentalität, wir haben ja gestern schon ein kleines Vorgespräch gehabt. Die Mentalität ist ja in Amerika eine ganz andere. Ja. Da lässt man sich gerne verwöhnen. Ich war mal Fotograf für eine amerikanische Familie, die einen Tag durch Dresden spazieren wollte und dabei Fotos immer von allen Vieren haben wollte. Okay. Es gab eine Stadtführerin und den dedizierten Fotografen, der das dann immer fotografierte. Das kostet und ich denke, dass die Amerikaner eher bereit sind, dafür Geld auszugeben als die Deutschen. Da ist eine ganz andere Mentalität, zumindest in
ja,
du bist in Mainz, ja, wir müssen das mal aufdröseln, du bist in Mainz.
Ja. Ja, ich bin in Mainz basiert. Das heißt, die Region, die ich hauptsächlich ansteuere, sind Rheingau und Rheinhessen. Mainz ist auch extrem gut gelegen für mich oder für mein Geschäft, weil es eben so dicht auch am Flughafen ist, weil es eigentlich auch auf einer guten Verkehrsachse liegt, mit den Autobahnen, mit dem Zug. Die meisten meiner Kunden kommen über Frankfurt oder gehen über Frankfurt wieder nach Hause. Also da gibt es, da sitzen wir perfekt. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
Wenn du 2017 angefangen hast, frage ich jetzt mal, du musst ja vorher was anderes gemacht haben. Mhm. Das war nicht Weinbusiness?
Das war nicht Weinbusiness. Ich war jahrelang international unterwegs als Messemanager, als Organisator von Messen, wie wir uns jetzt hier gerade befinden. Da war ich zuständig für Events in Asien, in Shanghai, Hongkong und auch in anderen größeren Städten. In China habe ich Messen organisiert. Ja, das ist mein früheres Leben. Das ging bis 2015. Nach 15 Jahren Ausland habe ich dann, war genug mit großen Städten und Asien. Und die Idee war, mit meiner Firma, mit der Firma, die mich beschäftigt, in Amsterdam wieder Fuß zu fassen. Das ist dann, ja, wie es passiert ist, das dann schiefgelaufen und plötzlich stand ich da in Holland mit meiner Familie und musste mir was Neues überlegen und habe dann beschlossen, ich sage immer, was Richtiges zu machen. Was, ja, mich selbst ständig zu machen mit,
diese Formulierung mit
was mir wirklich am Herzen liegt. Vielleicht muss ich dazu sagen, das ist auch so gewachsen, vielleicht auch, weil ich so lange im Ausland war. Mhm. Manchmal muss man ziemlich weit weggehen, um zu sehen, wie schön es eigentlich zu Hause ist. Und als ich 2000 weggegangen bin aus Deutschland, hätte mich die Rheinregion Rheinhessen nicht weniger interessieren können. Und auch Rheingau hat mich überhaupt nicht interessiert. Und tatsächlich über die Jahre ist dann ein Wahnsinnsinteresse eigentlich bei mir gewachsen an den Wein, dem Essen aus unserer Region. Was damit zu tun hat, dass ich das natürlich als Deutscher im Ausland auch irgendwie vertreten wollte. Ich wollte sagen, wir haben auch gute Sachen in Deutschland.
Ja.
Nicht nur Fußball, Mercedes. Und da ist das ein bisschen hergekommen, die ganze Geschichte. Dass ich dann gesagt habe, okay, Business-Trip nach Deutschland, Koffer voll mit Riesling packen, zurückbringen nach Hongkong und den Leuten sagen, ja, Rieslinge sind nicht alle süß.
Oh nein. Wobei, das ist natürlich wirklich auch eine Frage der Zeit. Rheinhessen war, als du es verlassen hast. Wenn du aus der Gegend kommst, kommst du aus der Gegend?
Ja, ja. Ich habe die größte Zeit meiner Pubertät habe ich in Mainz verbracht.
Also okay. Da passt es schon. Schöne Beschreibung. Größte Teil meiner Pubertät habe ich in Mainz verbracht. Kann da Schlimmeres passieren? Okay, Münster. Da war Rheinhessen als Weinbaugebiet ja auch noch nicht so wohlklingend in den meisten Ohren und schon gar nicht in den Mündern.
Nee.
Insofern hat sich da glücklicherweise und freulicherweise viel, viel, viel getan mit junger Wein- und Winzergeneration. Und mittlerweile ist das ja schon sehr, sehr vorzeigbar.
Ja.
Wenn du den Preis bekommen hast für innovatives Tun und Machen, was ist innovativ an dieser Idee für die auszeichnenden Capital of Wines People?
Also ich würde mal sagen, innovativ in der Hinsicht, dass es das tatsächlich als Klein- und Boutique-Touren einfach nicht gibt in Deutschland.
Okay.
Ja, versuchen Sie, ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt mein direkter Konkurrent wäre, ganz ehrlich. Und jetzt muss man natürlich fragen, was ist innovativ? Aber innovativ war zu dem Zeitpunkt für mich zu sagen, okay, hier bilde ich ein Geschäft, ein neues Geschäft ab, das keiner macht. Und das auch noch just on my own. Also ich habe ja gestern präsentiert und ich habe angefangen mit einem Computer und einem Auto. Und das Ganze
und Kopf, denke ich mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, natürlich. Bei so einem Business. Ja, wenn wir jetzt vom Investment sprechen.
Ja.
Die Idee natürlich im Kopf und auch
wird
die Fähigkeiten, mit den Leuten umzugehen oder auch die Touren zu organisieren, natürlich, das ist alles im Kopf. Aber tatsächlich habe ich da einfach von Grund auf aus dem Boden gestampft und arbeite nur übers Internet. Also mein ganzes Sales ist im Internet. Alles online.
CEO, Sales and Marketing, all one person.
Everything is online. Vielleicht ist das auch ein bisschen innovativ. Ja, ich würde das so sehen. Ich nehme an, dass das einfach, dass das so ein bisschen den Trigger gegeben hat.
Eine der Fragen gestern bei der Präsentation war ja von aus dem Publikum heraus, wie ist das überhaupt handelbar? Also das Jahr hat 365 Tage, wenn das individuelle Touren sind, sind es kleine und Kleinstgruppen, also eine Person bis, was ist maximal?
Ja, wir haben, also die Gruppengröße, die ich mit meinem Fahrzeug abbilden kann, ist 1-7, richtig, 1-7 Teilnehmer. Und ab dann muss ich zubuchen, zumieten, Kollegen fragen, dann kann man es dann vergrößern. Natürlich, also nochmal neudeutsches Wort, Scalability ist ein Problem. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mich aufteilen und es gibt Leute auch, die zu mir sagen, besser wachse nicht, mach dich teurer, weil du bist die Marke. Darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken, ob ich das, wie ich das ausbauen will auf die Dauer. Im Augenblick ist es so, dass ich das halbwegs gut handeln kann. Leider gibt es oft Buchungen, die für den gleichen Tag sein sollen. Und dann muss ich mich halt umgucken, dann muss ich sehen, wie man das...
Gibt es da ein lokales Netzwerk, wo man sich dann weiterempfiehlt? Oder?
Ja, ja, ich habe mittlerweile Leute gefunden, denen ich vertraue, die also entsprechend dann für mich die Touren machen können, die unter meinem Namen auch diese Touren machen können. Mhm. Ist aber alles noch so ein bisschen, das muss man noch sehen, wie das weiter wachsen kann. Mhm. Ja.
Prinzipiell teile ich, dass solche Kleinst Dinger sehr an die Person gebunden sind, weil es gehört ja immer auch ein bisschen, nicht nur die Idee, sondern auch Charisma dazu und Ausstrahlung und okay, das Wissen über das, was man Touristen erzählt, das kann man sich auch anlernen, womit ich nicht die Touristen abwerten möchte, sondern die haben einfach Basic Knowledge oder gar keins und da ist ja alles, was man erzählt, schon mal viel und gut. Aber die Art und Weise, wie man es rüberbringt,
das eine ist der Inhalt, das andere ist die Form. Ja, und die Form ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich will das ja auch gar nicht anderen überstülpen. Also wir haben es gestern auch davon gehabt mit Kollegen hier aus dem internationalen Bereich, wie man sowas skaliert, wie man Tourguides irgendwie heiraten würde und was die tun sollen und lassen sollen. Und also ich bin dahin gekommen, dass ich habe Kollegen gefunden, von denen ich sage, die machen das nicht so wie ich, aber sie machen es sehr gut. Dann kann ich einfach dann auch sagen, okay, das können die machen. Da freue ich mich, wenn die das machen. Das kann ich empfehlen.
Ist das deine Frau?
Nein.
Oder ist das eine Geschäftspartnerin?
Das war.
Ich zeige jetzt, ich muss sagen, wir sind ja ein Podcast, da sieht man ja nicht. Auf dem Prospekt ist hinten Setner C. Barclay. Nicht verwandt.
Weder verwandt, noch verheiratet, noch verpartnert.
Mit der.
Das war. Du hältst ja auch etwas Anachronistisches in der Hand, eine Verkaufsbroschüre in Print von 2017.
Würde ich heute... von 2017?
Ja.
There's no date on.
Damals war ich noch der Meinung, ich müsste sowas haben. Heute denke ich, es war ein waste of time and money. Damals war ich auch der Meinung, dass ich das zusammen mit einer Partnerin machen müsste. Das ist relativ schnell, hat sich das erledigt. Wir hatten grundsätzlich unterschiedliche Einstellungen, wie das Projekt vorangehen sollte und haben uns dann getrennt.
Magst du mal erzählen, bevor ich alle Leute auf die Webseite schicke, was im begleitenden Artikel der Fall sein wird, was so ein oder zwei klassische Angebote sind, die auch wahrgenommen werden? Also wahrscheinlich on demand kann man ja sehr viel machen, aber... Darf ich nochmal unterbrechen?
Ja.
Wenn ich das gestern richtig verstanden habe, gibt es ja zwei Sorten von Touren. Es gibt solche, die vorbereitet sind, wo sich Leute ein- und zubuchen können. Und dann die Strictly Private Tours, wo Leute aktiv kommen und sagen, ich würde da gern mal. Vielleicht aus jedem Bereich eins, was schon mal war oder sein soll.
Also meine Lieblingstour, meine absolute Lieblingstour ist eigentlich auch mein Bestseller. Es ist witzig, wie das Hand in Hand geht. Das ist die Rheingau-Tour wirklich. Ich hoffe, die Rheinhessen hören jetzt gerade mal weg. Ich
wollte gerade sagen, jetzt meldet sich gerade der Schlechter von Mainz und sagt, ich schärfe schon mal die Guillotine.
Ich kann das gleich wieder gut machen. Meine Lieblingstour ist die Rheingau-Tour, weil die meisten meiner Kunden keine Ahnung haben von Deutschland und den Weinbauregionen und der Weinbaugeschichte und der gesamten Anlage letztlich, wie Wein in Deutschland funktioniert. Und der Rheingau ist, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist die Vorzeigeregion geschichtlich für Deutschland und hat noch den Vorteil, dass man dort sehr schön erklären kann, wie Cold Climate Winemaking funktioniert. Wir haben ja wirklich manche meiner Kunden, die haben so ein bisschen Wein studiert und dann im Kapitel 2 vom WSET-Buch, dann gibt's anderthalb Seiten über Cold Climate Winemaking, dann geht's darum, dass unten einen Berg haben quasi.
Sage die Südseite.
dass wir eine Südseite haben, eine Hanglage, die nach Süden zeigt, dass wir unten einen Fluss haben oder ein Big Body of Water,
ein großes Gewässer.
Ich arbeite zu viel auf Englisch. Also in dem Fall den Rhein, dass wir einen Schutz haben gegen die kalten Winde vom Norden, dass wir hier genau auf dem 50. Breitengrad sitzen. Das sind ja alles Geschichten, die wirklich im Rheingau zeigbar sind. Ja.
Die Lehrbücher sind nach dem Rheingau geschrieben.
Das Kapitel da garantiert. Ja. Die sind da vorbeigefahren, haben es dort geschrieben. Und das ist quasi, da kann man sehr schön die Geografie einfach ein bisschen erklären für Deutschland. Ja, das ist ja ein bisschen stellvertretend. Dann kommt die nächste Geschichte. Das mit dem Kloster Eberbach ja so ein bisschen die Wiege des Rieslings oder die Wiege des Weinbaus im Rheingau liegt.
Und Johannesberg und Spätli Siemens.
Ja, absolut. Genau, das kommt ja alles sehr schön zusammen. Das heißt, es ist voller Geschichten und meine Kunden kommen ja nicht nur wegen dem Wein, die kommen ja auch wegen eben den Geschichten und den
Fakten. It's so romantic over there.
Das kommt alles zusammen.
Rheinhessen ist ein bisschen langweiliger, wenn es so ums Fotografieren geht.
Ja, das Witzige ist, und jetzt kann ich es wieder gut machen, mein Herz schlägt in Rheinhessen.
Gruß an den Henker, er möchte die Guillotine wieder abstellen. Hast gehört, die kam gerade schon angerollt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Und das wäre dann meine zweite Tour, meine zweite Standardtour ist Rheinhessen. Und das ist ein bisschen weinfokussierter. Rheinhessen hat ja so von der Weingeschichte her nicht ganz so viel anzubieten. Es sei denn, man fährt ans Liebfrauenstift. Aber außerhalb dessen geht es mehr eigentlich um innovative Winzer, um die Hügellandschaft, um die Bandbreite an Trauben und Weinsorten, die man dort finden kann. Das ist so ein bisschen mehr die Story von Rheinhessen. Wobei man das vielleicht sogar ein bisschen einschränken kann, weil er eigentlich Ingelheim mit seiner Rotweingeschichte ja einiges zu bieten hat. Und vielleicht muss ich mein Spiel da auch ein bisschen erweitern.
Wenn du rauskriegst, ich bin mal in Ingelheim fürchterlich abgestürzt, weil ich Rotwein aus Fass Nummer B5 getrunken habe. Aber ich war so cool, ich weiß nicht mehr, wie der Winzer hieß.
Fass Nummer B5.
Ja, es war auf einem Folkfestival in Ingelheim. Und ich hatte zu viel von B5. Das konnte ich mir merken. Das war aber guter Rotwein. Ingelheim, ja, sehr schön.
Ja, also das
ja, da jetzt kann man quasi eben auch was erzählen. Ja.
Das ist richtig, und das ist die zweite Standardtour. Und was da halt einfach so der Schwerpunkt ist, ist halt wirklich der Besuch beim Winzer, der tatsächlich auch wirklich vorher gut abgesprochen ist, wo wir eine Kellertour machen, wo wir tatsächlich auch so ein bisschen mehr in die Feinheiten des Weinbaus gehen. Mhm. Und ja, daher spreizt sich das so ein bisschen auf, weil eben bei den Standardtouren die Leute eigentlich, die sich selber einbuchen, natürlich auch eine gewisse Idee haben von dem, was sie wollen. Ja, und dann wollen sie natürlich die Abbeys and Castles and Wine. Der etwas Fortgeschrittenere, der wird dann sagen, ja, oh, Rheinhessen, heard about it, wanna see it. Das sind so die zwei Standardtouren, die ich anbiete. Und alles, was Privattouren ist, ist da Absprache. Ne, da versuche ich vorher rauszuhören, okay, was wollt ihr, wo kommt ihr her, was würde euch gefallen, welche Weinsorten kennt ihr? Das frage ich vorher tatsächlich so ein bisschen ab. Da versuche ich so ein Gefühl zu bekommen, okay, ist das jetzt nur ein Familienausflug, weil den jetzt irgendwie vor der Rheinfluss-Kreuzfahrt nichts Besseres eingefallen ist, dann machen wir es ein bisschen touristischer. Dann gucken wir, dass wir auch noch eine Burg mit integrieren. Und wenn es tatsächlich Leute sind, die sagen, okay, sie wollen, aber ganz spezifisch noch, sie haben von König Gelott gehört, da wollen sie vorbei. Dann werde ich natürlich schon auch versuchen, da einen Termin zu vereinbaren.
Ja.
Und das ist dann, wie gesagt, bei Privattouren, das ist on demand, das wird auch entsprechend verabredet.
Wollen wir mal kurz über Geld reden? Mhm. Sagst du mal Größenordnungen, die zubuchbaren kann man ja eh auf der Webseite sehen, aber das kann man jetzt
auch
erwähnen.
Die zubuchbaren, das kann ich ja auch trotzdem jetzt sagen, die kosten 155 Euro pro Person.
Und dauern wie lange?
Von 10 bis 16.30 geht das in etwa.
Okay. Ja.
Und,
sehr schön, nach dem Frühstück.
Ja, genau, geht nach dem Frühstück los und ist wirklich ein ganz tolles Tageserlebnis und interessanterweise auch alle deutschen Teilnehmer, die daran teilgenommen haben, haben immer was gelernt dabei und hatten wirklich einen Riesenspaß. Mhm. Also das muss man dazu sagen. Die Privattouren fangen bei 880 Euro an. Und dann wird es so ein bisschen skaliert, je nachdem, ob dann eine Abholung in Frankfurt stattfinden muss oder eine Tour an die Mosel gehen soll, ob man irgendwie da noch Pfalz mit inkludieren soll. Da kommt so ein bisschen Strecken- und Zeitzuschlag, weil letztlich das lässt sich dann nicht mehr in 6 Stunden abbilden, da muss man die ganzen Fahrzeiten mit einberechnen.
Und sind das alles Tagestouren oder auch schon mal Gruppen mit Übernachtung, wo auch immer? Dann nicht mehr zum Schnäppchenpreis, aber...
Nee, sagen wir es mal so. Übernachtung ist für mich ein notwendiges Übel. Ich mache das nicht gerne, weil mich das nicht interessiert, diese Buchungen für Hotels. Das ist nitty-gritty, das sind Daten und Termine und Extrawünsche, die mich persönlich eher... ja, langweilen bis schnell aufregen. Von daher mache ich es immer so, dass ich Hotels empfehle und der Kunde bucht sich das selber. Dann empfehle ich meistens auch, dass wenn Sie mehrere Weinregionen besuchen wollen, aber ein bisschen verschiedene Sachen auch abtasten wollen, dass ich Ihnen sage, schlagt euer Zelt in Mainz auf für 3 Nächte. Wir können von Mainz aus wunderbar arbeiten und abends habt ihr in Mainz ein wunderbares Programm, das ihr euch dann auch selber zusammenstellen könnt oder wo ich auch noch helfen kann. Das bietet viel für jemanden, der irgendwie 2 oder 3 Nächte in Mainz verbringen möchte. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn die Leute sagen, sie wollen aber unbedingt an der Mosel übernachten oder in am Mittelrhein, natürlich, dann helfe ich denen, das zu finden, das zu buchen. Und dann gibt es natürlich die größeren Gruppen, wenn ich dann mal angesprochen werde, für 20, 30 Leute dann 3 Tage zu organisieren, dann helfe ich natürlich auch mit den Hotelbuchungen, dann mache ich das auch mal. Ja. Aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist wirklich die Weinregion, die Vermittlung von Wissen, der Spaß auf der Tour. Ich sehe mich ja auch mehr als ein Host, als etwas anderes, ja, als ein Gastgeber.
Ich wollte es gerade übersetzen. Wir sind ja in Dresden, da muss man ja aufpassen. Ne? Lieblingsweinsorte?
Keine. Ja, keine. Ich trinke, ich trinke sehr viele Wein. Verschiedene.
I'm just a wine guy, not a wine drinker.
Nee, keine. Ich habe vor einem Jahr hätte ich gesagt Riesling. Mittlerweile geht es mir so, dass man da so ein bisschen, ja, dass ich darüber ein bisschen hinaus bin und eigentlich sehr viele Sachen probiere. Im Augenblick finde ich Chardonnays aus Deutschland wieder sehr spannend. Ja. Die Grauburgunder, also die Spätburgunder aus Deutschland. Im Grunde genommen habe ich keine jetzt Lieblingsweinsorte mehr.
Gut, dann bedanke ich mich.
Ich bedanke mich.
Weil wir sind jetzt hier
Zeit, ja.
Im Zeitlimit. Gleich kommen die nächsten Kunden.
Ja, schön.
Okay, vielen Dank.
Ja. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Fados, guitarras, hoje é o final do ódio.